Hallöchen, Laura.
Hallo Sarah. Es ist Freitag, der 12. Oktober 2018. Die 16-jährige Carly Gousset fragt ihren Vater Zack und ihre Stiefmutter Melissa, ob sie an diesem Abend das Spiel der Highschool-Football-Mannschaft besuchen darf. Die beiden willigen ein und machen sich selbst einen gemütlichen Abend zu Hause. Zack hatte sich nach Feierabend das ein oder andere Bier genehmigt und so das Wochenende eingeläutet. Gegen 20 Uhr ruft Melissa Carly dann an, um sie zu fragen, ob sie abgeholt werden möchte. Doch Carly verneint und sagt, dass Donald sie nach Hause bringen wird. Bei Donald handelt es sich um den festen Freund der Teenagerin. Doch bereits 30 Minuten später scheint sich Carlys Meinung bereits geändert zu haben. Sie ruft Melissa an und möchte nun doch abgeholt werden, und zwar so schnell wie möglich. Sie sagt zu ihr: „Ich habe meine Meinung geändert. Komm und hol mich. Dixon Lane, beeil dich, ich habe Angst." Außerdem möchte sie, dass sie das Gespräch so lange aufrechterhalten, bis sich die beiden treffen. Melissa zögert keine Sekunde, sondern setzt sich sofort ins Auto, um Carly abzuholen. Vor was die 16-Jährige Angst hat, weiß sie nicht. Als Melissa am vereinbarten Treffpunkt eintrifft, fehlt von Carly jede Spur. Und mittlerweile ist auch die Telefonverbindung der beiden abgebrochen. Doch plötzlich entdeckt sie ein sehr helles Licht. Und als sie genauer hinschaut, sieht sie, dass das Licht von der Taschenlampe eines Handys stammt. Und zwar von Carlys Handy, die völlig alleine in der Dunkelheit umherirrt. Als sie Melissa entdeckt, setzt sie sich sofort zu ihr ins Auto. Ihr Gesicht ist total blass. Doch sie nimmt nicht wie üblich auf dem Beifahrersitz Platz, sondern setzt sich auf die Rückbank und wechselt während der Fahrt mehrfach ihren Sitz. Sie begründet das mit der Angst, im Auto zu sterben. Melissa ist irritiert. Was ist los mit Carly und wo sind ihre Freunde? Dass dies erst der Anfang einer Reihe an schlimmen Ereignissen ist, ahnt Melissa zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Okay, wow, was ein krasses Intro. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Und jetzt haben wir mal wieder, ja, noch eine eigene Sache. Und zwar wurden wir immer häufiger gefragt, ob man uns auch mal etwas zuschicken kann. Und wir haben in letzter Zeit auch zweimal schon Sachen zugeschickt bekommen, worüber wir uns mega, mega gefreut
Oh
haben.
ja, auf jeden Fall.
Einmal haben wir ein Buch zugeschickt bekommen und eine Crime-Zeitschrift. Also vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir noch personalisierte Wärmflaschen zugeschickt bekommen.
Ja, Hufflepuff-Wärmflaschen, muss
Hufflepuff-Wärmflaschen.
man dazu
Das
sagen.
war der absolute Wahnsinn. Ich habe mich
Ja,
so gefreut.
ich habe mich auch mega gefreut. Also, das sind wirklich solche Wärmflaschen mit einem L und mit einem S
Ja.
drauf. Und ich fand das so eine süße Idee.
Total.
Also total aufmerksam,
Ja.
weil erstens Hufflepuff ist mit dabei, zweitens, es sind Wärmis und wir
Ja.
haben immer Wärmis beim
Ja.
Aufnehmen. Also mega, mega süße Idee.
Und dann noch mit einer richtig, richtig schönen Karte. Ich bin richtig dahin geschmolzen.
Echt so? Laura hat mich auch direkt angerufen, war so, auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, dass wir uns einfach mal ein Postfach einrichten können, dann ist das Ganze einfacher. Und das erreicht ihr unter PO 102 602 in 68026 Mannheim. Aber das schreiben wir euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
Ja, also wir freuen uns über jedes kleine Brieflein.
Ja, voll cool. Ich freue mich richtig.
Ja, mega.
Also wirklich, selbst wenn es nur eine kleine Postkarte oder sowas
Ja.
ist, das wäre mega, mega cool.
Und jedes Mal, wenn ich das jetzt aufschließe, dann ist es immer sehr spannend, ob was drin ist.
Ja.
Und dann haben wir noch ein paar News, die euch vielleicht nicht ganz so gut gefallen werden. Also wie ihr wisst, haben wir ja bald unseren Live-Auftritt in München. Das sind aber nicht die schlechten Nachrichten, wie ihr euch denken könnt. Aber wir brauchen einfach Zeit, um das Ganze vorzubereiten. Und daher brauchen wir eine kleine Pause. Und zwar von 2 Wochen. Also hören wir uns quasi heute in 3 Wochen dann wieder, richtig?
Ja, genau. Also wir lassen einfach die nächsten 2 Sonntage aus, machen da eine kleine Sommerpause. Aber danach sind wir dann wieder fresh am Start und ja, haben mega, mega viele coole Fälle schon im Petto.
Ja, total. Und den einen oder anderen treffen wir ja dann auch in München.
Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so.
Und das kann ja wohl jeder gut gebrauchen. Also wir beide nutzen das ja oft zum Beispiel, wenn wir am Reisen sind und unsere aktuellen Trash-TV-Folgen streamen wollen.
Ja, essentiell auf jeden Fall. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen und das schon ab 8,99 Euro im Monat. Und man kann monatlich zwischen den 12, 17 und 27 GB wechseln, je nach Bedarf, was ich persönlich besonders praktisch finde.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G. Und was wir zwei, Sarah, ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die AllNetFlat und das Wi-Fi-Calling. Und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier NeukundInnen wieder aufgepasst. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch mit dem heutigen Fall. Carly Gousset erblickt am 13. Mai 2002 als Tochter von Zachary und Lindsay Fairley das Licht der Welt. Zachary wird von allen immer nur Zach genannt, so habe ich das ja in der Einleitung auch schon gemacht und so werde ich das im weiteren Text auch weiterführen. Doch Zach und Lindsay lassen sich scheiden, als Carly gerade einmal 2 Jahre alt ist. Bis zu ihrem 5. Lebensjahr lebt sie bei ihrer Mutter, doch dann zieht sie zu ihrem Vater und dessen neuer Frau Melissa. Sie wächst wohlbehütet in Bishop in Kalifornien auf. Im Jahr 2019 zählt Bishop lediglich 3.745 Einwohner und liegt am Nordende des Owens Valley, ein 120 Kilometer langes Tal im Südosten von Kalifornien. Im Jahr 2018 zieht die Familie dann ins 23 Kilometer entfernte Chalfont, also Zach, Melissa, Carly und noch die beiden jüngeren Brüder von Carly. Demnach ist es also keine sehr große Veränderung für Carly, denn sie besucht weiterhin die Bishop Union High School und bleibt auch in ihrem gewohnten Freundeskreis. Ihre Mutter Lindsay ist hingegen mittlerweile nach Yerington in Nevada gezogen, was deutlich weiter von Bishop entfernt ist. Genauer gesagt sprechen wir hier von knapp 300 Kilometern. Für Carly wäre es also absolut keine Option gewesen, dort mitzuziehen, weil sie dann einfach viel zu weit von ihrem regulären Umfeld entfernt gewesen wäre. Und Carly ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und ich glaube, gerade in dem Alter gibt es nichts Wichtigeres als die eigenen Freunde.
Ja, das glaube ich auch.
Carly wohnt außerdem sehr gerne bei Zach und Melissa. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Stiefmutter ist sehr innig. Von Freunden und Familie wird Carly als fröhliches Mädchen beschrieben, die gerne tanzt und überall sehr beliebt ist. Sie ist sehr herzlich und verbringt gerne viel Zeit mit ihren Freunden. Nach der Schule jobbt sie als Assistenz in derselben Firma, in der auch Melissa angestellt ist. Und Probleme habe sie eigentlich nie mit der Teenagerin, bis sie eines Tages beim Rauchen auf dem Schulgelände erwischt wird. Daraufhin wird sie für einen Monat von der Schule suspendiert und muss aufgrund ihrer schlechten Noten auch an einer Beratung teilnehmen. Was ich jetzt aber beides nicht sehr besorgniserregend finde, weil man versucht ja als Teenager auch einfach mal ein bisschen seine Grenzen aus und dann hat man schlechte Noten und raucht vielleicht auch mal, aber ich glaube, das ist jetzt nichts so total Außergewöhnliches.
Ja, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres.
Ja. Kommen wir jetzt wieder zurück zum 12. Oktober, der Abend, mit dem wir in den heutigen Fall eingestiegen sind. Carly sitzt nun also völlig verängstigt bei Melissa im Auto. Und schnell gibt sie zu, dass sie nicht beim Footballspiel, sondern auf einer Hausparty gewesen ist. Noch dazu gibt sie zu, dass sie dort Marihuana geraucht habe. Für Melissa erklärt dieser Fakt so einiges. Vermutlich hat Carly das Gras einfach absolut nicht vertragen und hat gerade einen schlechten Trip. Als die beiden zu Hause ankommen, wird Carlys Verhalten immer besorgniserregender und schwankt sehr stark. Im einen Moment schreit sie Zack und Melissa an, sagt, sie habe Angst vor ihnen und verkriecht sich in irgendeiner Ecke. Im nächsten Moment entschuldigt sie sich und sagt, wie sehr sie die beiden doch liebt. Ihr Handy möchte sie auch nicht mehr benutzen. Sie ist der Meinung, dass es getrackt wird. Von wem, sagt sie allerdings nicht. Ab einem gewissen Zeitpunkt packt Melissa dann ihr Handy aus und drückt auf Aufnahme, hält das Handy aber so, dass Carly es nicht sehen kann. Es entsteht also mehr eine Audio- als eine Videodatei. Melissa möchte Carly diese Aufnahme am nächsten Tag zeigen, um ihr eben zu zeigen, wie schlecht Drogen sind und was Drogen mit ihr machen. Veröffentlicht wurde diese Datei nie, da die Ermittlungen bis heute noch nicht abgeschlossen sind. Aber einige Passagen sind bekannt, eben durch die Wiedergabe durch die Polizei und die Familie. Insgesamt beläuft sich die Aufnahme auf 8 Minuten und 45 Sekunden. An einer Stelle ruft Carly nach ihrer Mutter. Melissa erwidert daraufhin, ich bin nicht deine Mutter, ich bin's, Melissa. Carly entschuldigt sich daraufhin und fragt, ob Melissa den Notruf wählen kann. Sie bejaht und sagt, dass sie das tun wird. Dann folgt eine kurze Pause und Carly fragt noch einmal nach, ob Melissa den Notruf bereits verständigt hat. Diesmal verneint sie und Carly fragt, warum. Melissa sagt, dass es nicht nötig sei, einen Notruf abzusetzen. Es sei ja alles in Ordnung. An anderer Stelle sagt Carly, ich habe heute echt Mist gebaut. Melissa erwidert, wir tun alle Dinge, die wir bereuen, gerade was mit Drogen zu tun hat. Weiter sagt Carly dann, dass sie nicht schlafen möchte, weil Melissa sie dann töten wird. Melissas Antwort darauf, warum sollte ich dich töten wollen? Das ist absurd. Carly dann wieder, ich denke nur an dieses teuflische Zeug die ganze Zeit. Ich kann an nichts anderes denken. Denn sie hat sich scheinbar auch darüber geäußert, dass sie vom Teufel verfolgt wird und jetzt die Bibel lesen muss und auch in die Kirche gehen muss. Und auch das fand Melissa sehr, sehr merkwürdig, weil Carly nie sehr gläubig war. Also Sie hat nie in der Bibel gelesen oder ist auch nie in die Kirche gegangen. Anschließend macht Melissa einen Salat und gibt ihrer Stieftochter einen Energieriegel. Carly beginnt auch damit, den Salat zu essen, aber spuckt die Blätter immer wieder verächtlich aus und sagt dabei, dass der Salat des Teufels sei. Wörtlich nennt sie es Devil's Lettuce. Und das ist eben auch ein Begriff, der für Marihuana verwendet wird.
Mhm.
Sie fragt Melissa dann, ob sie ins Bett gehen kann. Melissa bejaht und begleitet Carly auf ihr Zimmer. Dort möchte sie nun die Bibel lesen, etwas zeichnen und Melissa die Fußnägel lackieren. Melissa macht das auch alles mit und hofft einfach, dass Carly dadurch etwas runterkommt und sich einfach ein wenig beruhigt. Carly ist so paranoid, dass sie keine Minute allein sein möchte. Sie bittet Melissa also, bei ihr zu bleiben. Und später sagt Melissa auch, dass Carly stundenlang auf ein Blatt Papier geschrieben haben soll. Man weiß aber nicht genau, was sie darauf geschrieben hat, weil dieses Papier einfach nicht aufgetaucht ist. Um 1.27 Uhr in der Nacht schreibt Melissa eine Nachricht an Carlys Freund Donald, in der sie schreibt, dass er für sie beten soll. Und genau das finden viele Leute später etwas merkwürdig. Denn sie können nicht verstehen, was Melissa mit dieser Nachricht eben bezwecken wollte. Weil immerhin hat Melissa die Situation in diesem Moment ja nicht als so schlimm empfunden, dass ein Krankenwagen gerufen werden muss. Warum möchte sie also, ja, dass Donald für Carly betet? Da Carly, wie gesagt, nicht alleine sein möchte, bleibt Melissa die ganze Nacht bei ihr. Gegen 5.45 Uhr liegen die beiden noch nebeneinander im Bett. Doch als Melissa um 7.15 Uhr erneut wach wird, fehlt von Carly jede Spur. Umgehend durchsucht sie das Haus, kann Carly jedoch nicht finden. Sie weckt Zack und erzählt ihm, dass Carly weg ist. Gemeinsam durchsuchen sie noch einmal das komplette Haus und steigen dann in ihr Auto, um die Gegend abzufahren. Doch auch hier keine Spur von Carly. Um 9.35 Uhr informieren sie dann Lindsay und Zack sagt ihr am Telefon, Carly is gone. Also Carly ist weg. Nun wird auch die Polizei informiert und es wird großflächig nach Carly gesucht. Es werden sowohl Helikopter als auch Spürhunde eingesetzt. Noch dazu werden Dutzende Suchmannschaften losgeschickt. Und natürlich werden alle möglichen Leute befragt. Und tatsächlich finden sich drei Menschen, die Carly an diesem Morgen gesehen haben wollen. Der erste Zeuge ist ein Lehrer, welcher ganz in der Nähe wohnt. Er will Carly am Morgen auf der Straße gesehen haben, wie sie auf dem Weg in Richtung Highway 6 unterwegs war. Bei sich hatte sie ein Blatt Papier. Ihr Blick ging immer wieder in Richtung Himmel, als würde sie nach etwas Ausschau halten. Bei dem zweiten Zeugen handelt es sich um einen Ladenbesitzer. Er will Carly durch die Fensterfront seines Ladens erkannt haben und auch er beschreibt sie mit einem Stück Papier in der Hand. Die dritte und somit letzte mögliche Sichtung stammt von einem Holzfäller, der gerade an der Straße gearbeitet hat. Er gibt an, Carly auf dem Highway 6 gesehen zu haben, nur 1,6 Kilometer von ihrem Haus entfernt. Die Polizei sagt bei einer Pressekonferenz, dass sie keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der drei Aussagen haben. Zwei der Zeugen kannten Carly, hatten sie also vorher schon gesehen und waren in der Lage, sie zu erkennen. Alle drei sind sich ebenfalls einig, was die Kleidung angeht, die das Mädchen getragen hat. Ein weißes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Melissa hatte ebenfalls von einem weißen T-Shirt gesprochen, das könnte also schon einmal passen. Welche Hose sie genau trug, konnte Melissa jedoch nicht sagen. Und Carly hatte einfach zu viele Klamotten, um sagen zu können, die und die Hose fehlt jetzt. Was allerdings fehlt, sind ihre Vans-Sneaker, also die schwarzen mit dem weißen Streifen an der Seite, die ich auch habe. Ihre Freunde finden es außerdem seltsam, dass sie mit einer Jogginghose gesehen wurde. Das passt so gar nicht zu ihr. Im normalen Zustand würde sie in einer solchen Hose niemals das Haus verlassen. Nachdem Donald erfährt, dass seine Freundin vermisst wird, macht er sich umgehend auf den Weg zu ihrem Haus. Später sagt er, er habe Carlys Handy auf dem Nachttisch gesehen. Laut Melissa sei es jedoch die gesamte Zeit über auf der Kücheninsel gewesen. Und das ist nicht die einzige Aussage, die unschlüssig erscheint. Denn Melissa hat ihre Aussage bezüglich des Ablaufs des Abends bereits geändert. Was ich euch also bisher erzählt habe, ist der Ablauf bzw. die Aussage, bei der sie bis heute bleibt. Zu Beginn hatte sie allerdings angegeben, um 5.45 Uhr nach den drei Kindern geschaut zu haben und als sie sah, dass alles in Ordnung war, legte sie sich selbst noch einmal ins Bett. Das machte sie scheinbar jeden Morgen so, das gehörte einfach zu ihrer Routine. Um 7.15 Uhr stand sie erneut auf und bemerkte, dass Carly nicht in ihrem Bett war. In dieser ersten Version ist also nie die Rede davon, dass sie die Nacht in Carlys Zimmer verbracht hat. Als Melissa darauf angesprochen wird, sagt sie, dass sie einfach aufgrund der Umstände total durcheinander gekommen ist und einfach gar nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf steht. Noch am Tag des Verschwindens schaltet Melissa einen Livestream bei Facebook und erzählt, was passiert ist. Sie möchte so viel Aufmerksamkeit auf den Fall lenken wie nur möglich. Und womit geht das heutzutage besser als über die sozialen Netzwerke? Allerdings spekuliert sie in diesen Streams, dass Carly womöglich entführt wurde. Die Polizei hat die Befürchtung, dass das die Ermittlungen behindern könnte und bittet Melissa, das Video zu löschen. Und dieser Bitte geht sie auch nach. Doch genau die Postings auf den sozialen Netzwerken werden ihr später vorgeworfen. Sie selbst habe nur Aufmerksamkeit gewollt und sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollen. Doch ich finde, gerade in diesem Fall sieht man wieder, egal wie man es macht, die Leute haben immer etwas auszusetzen.
Ja, wie man es macht, ist es verkehrt.
Ja, genau. Denn Lindsay, also Carlys leibliche Mutter, verhält sich komplett anders und auch das wird kritisiert.
Mhm. Klar.
Denn sie beteiligt sich nicht an der Suche nach ihrer Tochter. Sie gibt an, dass sie sich einfach nicht dazu in der Lage gesehen hat, bei der Suche zu helfen. Und auch das kann ich absolut nachvollziehen. Und an dieser Stelle dachte ich, kann man auch mal sagen, dass wir aufhören müssen, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben. Denn jeder geht mit so etwas komplett anders um. Und jeder sollte das Recht haben, das so zu handhaben, wie es für ihn selbst in diesem Moment am besten ist. Carlys Handy wird von der Polizei ebenfalls untersucht, doch darauf finden sie keine weiteren Informationen, die sie in den Ermittlungen irgendwie weiterbringen könnten. Wovon die Ermittler allerdings ausgehen, ist, dass das Marihuana, welches Carly auf der Party konsumiert hat, womöglich mit irgendetwas gestreckt wurde, was bei ihr eben eine akute Psychose ausgelöst hat. Dazu muss man aber sagen, dass auch Marihuana alleine eine Psychose auslösen kann. Beispielsweise kommt das häufiger vor, wenn der THC-Gehalt der Droge bei über 10% liegt. Bis heute ist jedoch unklar, ob eine solche Psychose durch Cannabis verursacht werden kann oder ob die Psychose bereits in einer Person schlummert, sage ich mal, und durch das Cannabis eben nur herausbricht. Natürlich kann es in unserem Fall auch sein, dass Carly ganz andere Drogen genommen hat, aber das wissen wir natürlich nicht. Allerdings sprechen ihre Freunde davon, dass sie sich bereits vor diesem Abend seltsam verhalten habe. Sie sprechen von Episoden, in denen sie sich bereits paranoid verhalten habe und davon gesprochen habe, dass ihr Handy überwacht wird. Ich finde also, das klingt schon eher so, als hätte sie vorher schon einige Probleme gehabt und durch den Konsum von Marihuana wurde es dann eben zu einer Psychose. Wie das in den meisten vermissten Fällen der Fall ist, werden auch diesmal mehrere Findet-Carly-Seiten auf Facebook gegründet. In einer dieser Gruppen schreibt Donald über das Verhalten seiner Freundin am Abend des 12. Oktober folgendes. Carly und ich waren auf dem Weg zu mir nach Hause und sie hatte schreckliche Angst, was mir ebenfalls Angst eingejagt hat. Ich habe ihr also in die Augen geschaut und gesagt, Carly Baby, du bist bei mir sicher. Und dann wurde sie unfassbar ängstlich, was man ihr in den Augen ansehen konnte. Sie fing an, meinen Namen zu schreien und so hielt ich meine Arme um sie. Doch sie biss mich und schubste mich weg. Also habe ich sie losgelassen. Sie sagte, ich solle ihr nicht folgen, sondern nach Hause gehen. So blieb ich in der Mitte der Straße für ungefähr 20 Minuten stehen. Ich wollte meinem Baby nachgehen, aber es war stockdunkel und ich wollte ihr keine Angst mehr einjagen. Bis heute wünschte ich, ich wäre ihr gefolgt. Ich wünschte, wir hätten es bis zu meinem Haus geschafft. Ich wünschte, nichts von all dem wäre passiert. 10 Tage nach ihrem Verschwinden streitet er ab, dass es an diesem Abend überhaupt eine Party gegeben hätte. Sie wären einfach bei Freunden daheim abgehangen und hätten dort geraucht. Als Carly plötzlich Angst bekam, entschied er sich, mit ihr zu sich nach Hause zu gehen und sie einfach aus der Situation zu holen. Und das sollte das letzte Mal sein, dass Donald seine Freundin sehen würde. Der 18-jährige James Dullin ist der Einzige, der in diesem Fall verhaftet wird. Er soll Carly am Abend vor ihrem Verschwinden eben die Drogen gegeben haben. Allerdings konnte man keine Verbindung zwischen ihm und ihrem Verschwinden feststellen. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken, sind Zack, Melissa und auch Lindsay zu Gast bei der Dr. Phil Show. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Talkshow, die von Phil McGrath moderiert wird, ein klinischer und forensischer Psychologe. Allerdings sind die drei nicht gleichzeitig auf der Bühne im Studio. Das Verhältnis zwischen ihnen ist seit dem Verschwinden von Carly nicht mehr existent. Denn Lindsay beschuldigt Melissa und Zack, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Während Lindsay also mit Phil spricht, sitzen Melissa und Zack backstage und schauen dem Ganzen über einen Bildschirm zu. Sie hören zu, wie Lindsay erzählt, wie wütend sie über die Wortwahl von Zack war, als er ihr am Telefon erzählt hat, dass Carly verschwunden sei. Falls ihr euch erinnert, er hatte zu ihr wörtlich gesagt, she is gone oder Carly is gone.
Mhm.
Und für Lindsay klang das in diesem Moment so, als sei Carly bereits tot. Also sie sagt, gone sei ein sehr mächtiges Wort, was man in diesem Zusammenhang nicht hätte benutzen sollen.
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube auch, gerade im ersten Moment kriegst du als Mutter da ja wahrscheinlich einen Herzinfarkt.
Ja, total. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er da gar nicht so drüber nachgedacht hat, sondern auch total aufgelöst war, sie einfach informieren wollte.
Voller Panik, dann einfach irgendwas gesagt hat, ohne über eine tiefere Bedeutung nachzudenken.
Genau, ja. Außerdem kann sie nicht verstehen, warum Melissa nicht den Notruf gewählt hat, nachdem Carly sie darum gebeten hatte. Und noch weniger kann sie verstehen, warum Melissa diese Aufnahme von Carly gemacht hat. Als dann Zack und Melissa auf der Bühne sitzen, wird eben diese Aufnahme angesprochen. Phil sagt, er versteht nicht, warum die beiden ihm die Aufnahme nicht zeigen wollen. Darauf erwidern sie, dass sie nicht danach gefragt wurden. Phil geht sie daraufhin ein wenig an und sagt, dass sein Team auf jeden Fall danach gefragt habe. Die beiden willigen dann auch ein, dass er sich die Aufnahme anhören darf, aber nicht vor der Kamera, sondern eben alleine im Backstage-Bereich.
Ja.
Und so kommt es auch, Phil verschwindet kurz, hört sich die Aufnahme an und kommt dann wieder zurück ins Studio. Zunächst sagt er, dass er sehr froh ist, dass Melissa diese Aufnahme gemacht hat. Denn so bekommt man ein ziemlich gutes Bild über Carlys Verfassung an diesem Abend. Dann spricht er kurz darüber, was für einen Eindruck er von Carly hat und es fällt erneut das Wort paranoid. Während Zack und Melissa dort sitzen, kämpfen beide mit den Tränen. Die Crew der Talkshow wollte ursprünglich auch mit den Zeugen sprechen, die Carly am Morgen des 13. Oktober gesehen hatten. Dem stimmten Zack und Melissa jedoch nicht zu. Sie wollten erstmal mit den Zeugen sprechen, bevor sie sie irgendwo mit hineinziehen. Fox News durfte sich die Aufzeichnung ebenfalls anhören. Laut ihren Angaben sei Carlys Stimme ganz zittrig gewesen und man habe die Angst in ihrer Stimme hören können. Man kann also zusammenfassend sagen, dass sich alle, die diese Aufnahme gehört haben, einig über Carlys Zustand sind. Was auch in diesem Fall nicht ausbleibt, ist die Kritik an der Polizeiarbeit und das, obwohl hier so schnell und aufwendig gehandelt wurde. Kritisiert wird unter anderem, dass ihr Bettbezug nicht untersucht wurde. Man hätte daran feststellen können, ob sie schon in ihrem Bett gestorben war. Noch dazu wurden die Autos von Zack und Melissa nie untersucht, was relativ am Anfang der Ermittlungen hätte passieren müssen. Das sagen zumindest die Kritiker. Und an dieser Stelle kommen wir nun auch schon zu den Theorien, die es rund um Carlys Verschwinden gibt. Denn bis heute fehlt von ihr jede Spur. Sie wurde wirklich nie wieder gesehen. Die erste Theorie ist die einer Überdosis. Carly sei also an einer Überdosis der Drogen gestorben, die sie an diesem Abend konsumiert hat. Zack und Melissa wollten das vertuschen und haben ihren Körper irgendwo versteckt oder vergraben oder was auch immer. Als Argument wird bei dieser Theorie aufgeführt, dass Melissa eine Mitschuld gegeben werden könnte, weil sie eben nicht wie von Carly aufgefordert den Notruf informiert hat. Auch Melissas unterschiedliche Aussagen über den Ablauf des Abends würden dafür sprechen. Einige Personen geben an, dass sie es merkwürdig finden, dass sich Melissa in ihren Livestreams nie direkt an Carly wendet. Weil es ist ja in vermissten Fällen oft so, dass man die vermisste Person direkt anspricht, für den Fall, dass sie eben zuschaut oder zuhört. Doch genau das macht Melissa dann bei einer Pressekonferenz am 11. Oktober 2019. Dort sagt sie: "Hi Carly, ich hoffe, du siehst das. Ich vermisse dich schrecklich." Auch Lindsay richtet an diesem Tag einige Worte an ihre Tochter. "Carly, es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass ich eine letzte Nachricht von dir erhalten habe. Ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde. 2 Tage später bekam ich einen Anruf, der diese ganze Welt in Dunkelheit versetzte. Die Nachricht, dass mein süßes Regenbogenbaby verschwunden ist. Ich habe so viele Fragen. Ich halte an der Hoffnung fest, dass dich irgendjemand hat und derjenige sieht, was für einen katastrophalen Schaden er unserer Familie antut." In der zweiten Theorie ist die Rede davon, dass Carly aufgrund ihrer Psychose von zu Hause fliehen wollte und einfach ohne Ziel loslief. Sie könnte sich also in der Wüstenregion verlaufen haben und dort gestorben sein, weil sie keinen Weg zurück gefunden hat. Die dritte Theorie ist die, an der Zack und Melissa bis heute festhalten. Der Highway 6, an dem Carly am Morgen ihres Verschwindens gesehen wurde, ist bekannt für Menschenhandel. Sie gehen also davon aus, dass Carly dort umhergeirrt ist und dann entführt wurde. Aufgrund ihres Zustandes könnte sie ein leichtes Opfer gewesen sein. Laut dieser Theorie könnte Carly also immer noch am Leben sein. Nun kommen wir zur letzten Theorie, also zumindest die letzte Theorie, die wir hier heute besprechen werden, denn natürlich gibt es noch weitaus mehr in diesem Fall. Und ich hatte dir ja vorhin geschrieben, dass ich auf etwas sehr Verrücktes und Unheimliches gestoßen bin bei der Recherche.
Ja, etwas anders ausgedrückt.
Ja, aber was hatte ich gesagt? Nochmal?
Du hattest irgendwie geschrieben: "Ey Sarah, ich bin gerade auf richtig krasse Scheiße gestoßen." Irgendwie sowas.
Ja, genau so habe ich mich echt gefühlt.
Ja, und ich war dann auch direkt so: "Okay, ich bin so bereit für diesen Fall." Deswegen, ich bin so ready für diese Theorie. Ja.
Also ich saß vorhin zu Hause und ich hatte ein wenig Angst, wirklich. Ich finde das super, super unheimlich. Bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Bei dieser Theorie geht man davon aus, dass es sich bei der YouTuberin Kate Yap um Carly handelt. Hast du schon einmal etwas von dieser YouTuberin gehört?
Noch nie.
Ich zuvor auch noch nicht, aber mich wundert das auch nicht, dass wir beide noch nicht von ihr gehört haben, denn Kate Yap liefert einen sehr speziellen Content, nenne ich das mal.
Okay.
Womit wir bei der nächsten Frage an dich sind, Sarah. Hast du schon einmal etwas von Mukbang gehört?
Von was?
Mukbang.
Nein, noch nie.
Ich vorher auch nicht, falls es dich beruhigt. Dabei handelt es sich um einen Videotrend aus Südkorea, bei dem Menschen übergroße Portionen an Essen vor der Kamera verzehren und meistens auch sehr schnell. Und diese Videos werden dann eben auf YouTube, Twitch und so weiter hochgeladen. Und in Korea ist das ein Riesending. Die Leute schauen sich das zur Beruhigung an und hören gerne anderen Menschen beim Essen zu und schauen ihnen dabei zu.
Ich finde das, also ich finde Essensgeräusche jeglicher Art so nervtötend.
Furchtbar, ja.
Deswegen verstehe ich gar nicht, warum es für so etwas überhaupt ein Publikum gibt. Aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte.
Ja. Und das Wort Mukbang setzt sich aus den koreanischen Wörtern essen und senden, also übertragen, zusammen. Und in den Videos, die Kate Yap auf ihrem YouTube-Channel hochlädt, isst sie große Mengen an Meerestieren. Unter anderem, also wir sprechen hier jetzt immer von einem Video, 22 Hummer, einen ganzen Oktopus oder auch mal gegrillte Schweinehirne. Und in ihrem ersten Video hat sie 5 Kilo rohen Lachs gegessen und das in, ich glaube, 15 Minuten.
Oh mein Gott.
Also es ist sehr, sehr verstörend. Also ich empfand diese Videos als sehr, sehr verstörend.
Hast du dir die Videos angeschaut?
Nur einzelne Sequenzen.
Ach, crazy, dass man sich sowas überhaupt anschauen kann.
Ja, die Videos sind auch noch alle online und sie hat, glaube ich, 1,4 Millionen Abonnenten.
Mhm.
Und die Videos haben weitaus mehr Klicks, teilweise bis zu 17 Millionen.
Crazy.
Also, falls ihr euch das anschauen möchtet, eine kleine Warnung. Ich war danach etwas neben der Spur, tatsächlich.
Ja, etwas verstört auf jeden Fall.
Das Gesicht von Kate ist in den Videos immer bis unter die Nase mit einer Maske verdeckt. Also, man sieht nur ihren Mund und eben den oberen Teil ihres Oberkörpers, während sie hinter einem Tisch sitzt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, berechtigterweise natürlich, was das mit unserem heutigen Fall zu tun hat. Nun, viele Menschen gehen davon aus, dass es sich bei Kate Yap um Carly handelt, die entführt wurde und nun dazu gezwungen wird, vor der Kamera diese Unmengen an Essen in sich hineinzustopfen. Weil etwas anderes ist es eigentlich nicht, denn sie stopft dieses Essen regelrecht in sich hinein. Als Argument für diese Theorie wird ein Leberfleck am Schlüsselbein genannt, den sowohl Carly als auch Kate haben soll. Allerdings gibt es nur ein Bild von Carly, auf dem dieser Leberfleck zu erkennen ist. Ist also unklar, ob es den wirklich gibt oder ob der eben nur dorthin bearbeitet wurde. Noch dazu sind die Leberflecke spiegelverkehrt. Auf dem Bild von Carly befindet sich der Fleck auf der rechten Seite, bei Kate auf der linken.
Mhm.
Was viele Leute aber dazu bringt zu glauben, dass die Person auf den Videos das nicht freiwillig macht, sind die immer wiederkehrenden blauen Flecke an ihrem Arm und ihrem Mund. Und du kennst das bestimmt, bei YouTube-Videos werden doch manchmal so einzelne Sätze eingeblendet unten, während das Video durchläuft.
Ja.
Und das ist bei ihr eben auch so, da fallen dann Sätze zu dem Essen, das sie gerade isst, denn sie spricht in den Videos kein einziges Wort.
Ja.
Und in einem Video sind verschiedene Buchstaben groß geschrieben, ganz wirr. Und wenn man die zusammensetzt, dann steht da eben SOS.
Mhm. Oh Gott, das erinnert mich gerade total an Britney Spears.
Ja, ja, mega.
Die ja auch per Video solche Hilferufe von sich gegeben hat.
Also ich fand das super unheimlich und da kommen jetzt auch noch ein paar Sachen hinzu.
Mhm.
Ein Video trägt die Überschrift I am alive, also ich bin am Leben. Und setzt man die Anfangsbuchstaben zusammen, steht da erst einmal natürlich nur IAA. Aber schaut man nun nach, welche Stelle diese Buchstaben im Alphabet haben, ergibt das 911.
Mm-hmm.
Und genau in diesem Video ergibt das Zusammenfügen der Großbuchstaben das Wort Help, also Hilfe.
Mm-hmm.
Noch dazu kommt, dass man in einigen Videos einen Mann hört, der ihr Sachen zuflüstert, wie beeil dich, ess einfach und sei schneller. An manchen Stellen tippt sie während dem Essen mehrfach mit ihren Fingern an eine Schüssel. Und das sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als würde sie hier irgendeinen Morse-Code verwenden.
Mhm, mh.
Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde sie das einfach, ja, so nebenbei machen.
Ja.
In ihrem letzten Video verliert sie während dem Essen zwei ihrer Zähne, isst jedoch einfach weiter. Und das,
wie?
Ja, ihr brechen die Zähne raus. Zwei oder drei Stück. Ja.
Ach, krass.
Und sie hält dann kurz inne, holt den Zahn raus aus ihrem Mund und isst dann weiter.
Mm-mm.
Ja.
Mm-mm.
Und das war dann auch das letzte Video, was auf diesem Account aufgetaucht ist. Und ich glaube, das erschien im Jahr 2019.
Aber der Account ist noch aktiv.
Der ist noch aktiv, ja.
Okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Es ist wirklich total crazy, würde ich sagen. Und dann ist irgendwann auch ein Statement auf diesem Kanal gepostet worden zu diesen Entführungsvorwürfen. Hallo an alle. Meine Situation muss dringend klargestellt werden. Alles ist in Ordnung. Niemand zwingt mich zu essen und ich habe auch kein gesundheitliches Problem. Die Flecken an meinen Armen kommen von der Sonne und die Wunde an meiner Lippe ist einfach nur Herpes. Ich liebe, was ich tue, seid euch da sicher. Hier kommt häufiger die Frage auf, ob die Frau hinter diesem Account tatsächlich dazu gezwungen wird oder ob diese Vermutungen eben ausgenutzt wurden, um mehr Klicks zu erreichen. Denn so wirklich viral ist sie eben erst gegangen, nachdem vermutet wurde, dass sie entführt wurde.
Mhm.
Kann natürlich sein, dass sie dann mit Absicht diese Hilfenachrichten dort versteckt hat.
Ja, ja, klar. Das Ganze ein bisschen inszeniert, um eben einfach mehr Klicks zu bekommen.
Weil in vielen Videos wurde ja berechtigterweise gesagt, welcher Entführer würde sie denn die Videos bearbeiten lassen, dass sie dort ihre Botschaften verstecken kann.
Ja, 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 stimmt schon.
Aber als ich mir das angeschaut habe, wurde mir trotzdem ganz anders irgendwie. Und falls euch das interessiert, gibt es von dem YouTube-Account Mythenakte eine komplette Analyse über diesen YouTube-Channel. Zu dieser ganzen Kate Yap-Sache gab es dann allerdings auch ein Posting auf einer von Carlys vermissten Seiten, in dem es heißt, dass sie über diese Vermutung Bescheid wissen und dass die Polizei dem auch nachgegangen ist. Sie betonen aber, dass es sich bei Kate nicht um Carly handelt. Und dann gibt es noch ein anderes Video auf YouTube, welches viral gegangen ist und auf den ersten Blick Carly zeigen soll. Das Video trägt den Titel Found Missing Teen in Mountains, in Klammern Called 911. Also ich habe eine vermisste Teenagerin in den Bergen gefunden, in Klammern habe 911 gewählt. Auf dem Bild, welches als Vorschau für das Video dient, ist ein Bild von Carlys Vermisstenplakat abgebildet. Von dort aus ist ein roter Pfeil in Richtung eines Mädchens abgebildet, die wiederum rot umrandet ist. Mhm. Der User, der dieses Video hochgeladen hat, lässt die Leute also im Glauben, dass er Carly in den Bergen gefunden habe. Was vermutlich auch der Grund für die 19 Millionen Klicks ist.
19 Millionen?
Ja.
Wow.
Allerdings handelt es sich bei dem Mädchen nicht um Carly. Der User hatte das zu Beginn lediglich vermutet. Also er hat sie wirklich dort gesehen, hat dann mitbekommen, dass Carly vermisst wird und dachte dann, vielleicht ist sie es ja und hat dann eben den Notruf gewählt. Aber bei dem Mädchen handelt es sich um eine andere vermisste Teenagerin, die sich 2 Tage mit ihrem Freund in den Bergen versteckt hatte. Mhm. Zum Zeitpunkt, als das Video veröffentlicht wurde, wusste der User also bereits, dass es sich nicht um Carly handelt und er hat es trotzdem so aussehen lassen, vermutlich um die Klicks zu bekommen.
Ja, was ja extrem egoistisch und rücksichtslos total gegenüber Carlys Familie ist.
Ja, und ich habe das Video auch so im Vorbeiscrollen gesehen und dachte so, huch, habe ich irgendwas verpasst? Wurde sie doch gefunden? Und bin dann draufgegangen und habe dann in anderen Reportagen quasi gehört, dass, ja, was das eigentlich für ein Mädchen war, was dort gesehen wurde. Und ich muss sagen, ich kann mich gar nicht so richtig auf eine Theorie festlegen, weil ich finde das mit der Überdosis auch schon gar nicht so unwahrscheinlich. Aber dann frage ich mich, warum wurde sie von 3 verschiedenen Leuten noch gesehen am Morgen ihres Verschwindens?
Ja.
Und ja, wo ist sie einfach hin? Also ich finde das so heftig, da hatten wir es ja vorhin auch kurz drüber, dass jemand im Jahr 2018 ohne jegliche Spur einfach verschwinden kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir auch wirklich gar nicht sagen, für welche Theorie ich bin oder was meiner Meinung nach passiert ist, aber die 2. Theorie würde ich, glaube ich, ausschließen. Mhm. Also die Theorie, dass sie eben abgehauen ist und sich irgendwo verirrt hat, verlaufen hat, nicht mehr nach Hause gefunden hat und dann dort irgendwo gestorben ist. Weil, wenn das so wäre, dann hätte man sie ja finden müssen.
Ja, man hat ja mit Spürhunden, mit Helikoptern, man hat ja alles eingesetzt, was ging eigentlich.
Ja, eben. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass man sie gefunden hätte, wenn diese Theorie eben der Wahrheit entsprechen würde.
Ja, absolut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht auch wirklich entführt wurde, wenn sie da so komplett verloren am Straßenrand entlang gelaufen ist und da kam wirklich gerade genau die falsche Person vorbei, die sie vielleicht mit in den Wagen genommen hat, dann, ja, man weiß es ja nicht.
Aber, also, ich finde, das ist auch schon ein krasser Zufall dann. Also, ich meine, klar, es gibt genügend Leute, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und das kann schon sein, aber, also, das fände ich schon sehr, sehr, sehr krass.
Ja, aber irgendwie will ich mir auch nicht vorstellen, dass Melissa und Zack irgendwie was damit zu tun haben. Weil ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich frage mich dann, was haben sie denn mit ihrer Leiche gemacht, wenn sie wirklich dort gestorben ist? Also
wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass mich das so ein bisschen an die eine Theorie von Maddie McCann erinnert. Und ich finde auch in diesem Fall war diese Theorie immer recht schlüssig, sage ich mal.
Mhm.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du als Mama oder als Stiefmama das Gefühl hast, dass du irgendwo mitverantwortlich bist, also dass du vielleicht versagt hast, weil du entweder dein Kind alleine in dem Zimmer gelassen hast oder eben nicht den Notruf gewählt hast, dass du ja dann eine gewisse Mitschuld hast, beziehungsweise dir diese Mitschuld einredest.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie gesagt hat, ja, so schlimm ist es nicht, wir brauchen den Notruf nicht wählen und dann macht sie auf.
Ja.
Und Carly liegt tot neben ihr, dass sie dann einfach nur die blanke Panik getrieben hat und sie irgendwie versucht haben, sie loszuwerden.
Ja, das stimmt. Nur dann frage ich mich wieder, wen haben die drei Zeugen dann an dem Morgen gesehen?
Ja, frage ich mich auch, aber ich glaube auch, dass manchmal ZeugInnen solche Menschen oder ja eben vermisste Personen sehen möchten.
Ja, das passt ja eigentlich auch wieder, wo du es jetzt schon genannt hast, zum Maddie-Fall, weil sie wurde ja auch auf der ganzen Welt gesichtet.
Ja, genau, ja. Genau.
Ja, es kann schon sein.
Also ich glaube, das ist dann gar nicht mal, dass das bewusst eine falsche Sichtung ist, die da gemeldet wird, sondern ich glaube, die Leute denken sich dann im Nachhinein, das könnte sie gewesen sein und lieber sage ich etwas, als dass ich es für mich behalte. Aber ja, wie sicher kann man sich eben sein bei so einer Sichtung?
Und woran ich jetzt auch denken musste, auch im Fall Maddie, weil da wurde ein Psychologe auch mal gefragt, wenn die Eltern wirklich etwas damit zu tun haben, warum machen sie dann diese groß angelegte Suche? Warum stecken sie so viel Geld in die Suche? Und er hat dazu gesagt, dass man in solch einer Situation irgendwann selbst davon überzeugt sein kann, dass man es selbst nicht war. Also jetzt ohne, dass ich behaupten will, dass die Eltern das waren, aber wenn das der Fall sein sollte, dass man, ja, das sich auch einfach so einreden kann, dass man irgendwann davon überzeugt ist, dass etwas anderes passiert ist.
Ja, ich denke, das ist dann auch wahrscheinlich eine Art Selbstschutz einfach.
Ja. Also ich bin mega gespannt, was ihr zu den Theorien sagt und was ihr denkt, was passiert ist. Vielleicht habt ihr ja wie so oft auch mal eine ganz neue Theorie. Die Theorie mit Katie Up schließe ich auf jeden Fall aus.
Aber sie war sehr unheimlich.
Ja, total.
Ganz kurze Frage. Auf die Gefahr hin, dass wir in dieser Folge zu viel quatschen am Ende. Aber ich musste bei Katie Up extrem an Avril Lavigne denken.
Ja.
Kennst du diese Theorie?
Ja. Wahnsinn.
Dass Avril mittlerweile schon längst gestorben ist und dass sie durch ein Double ersetzt wurde. Das finde ich einfach auch so crazy.
Ich finde es auch so heftig.
Also, ja, ich weiß nicht. Ich bin da gar nicht so krass informiert, ob sie sich irgendwann mal dazu geäußert hat. Und ich weiß auch nicht genau, welche Hinweise eben auf diese Theorie hindeuten. Aber ja, verrückt einfach.
Ja, mega. Dazu gab es auch mal ein Video bei Becky auf YouTube.
Dann muss ich mir das auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, und ich packe euch auch den Link zu dem YouTube-Video, in dem eben ja das Profil von Katie Up einmal analysiert wird, auch in die Shownotes. Also ich fand das mega interessant. Ich bin da schon ein bisschen dran hängen geblieben und war danach so, oh mein Gott, also krasse Story auf jeden Fall. Vielleicht wollt ihr da ja mal vorbeischauen. Und dann, würde ich fast sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns leider nicht nächsten Sonntag wieder, sondern Sonntag in 3 Wochen. Und den einen oder anderen, wie gesagt, sehen wir in München. Es gibt immer noch Tickets. Wer spontan noch vorbeikommen möchte am 2. August, schaut vorbei.
Ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen.
Und dann müssen wir euch diesmal ja für die nächsten Wochen schöne Träume wünschen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.
Um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken, um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken, sind Zack, Melissa und auch Lindsay zu Gast bei der Dr. Phil Show, nicht bei Dr. Phil. Dr. Phil Show.
Dr. Bob!
Zwei Tage später bekam ich einen Anruf, der diese ganze Welt.
Was? Das ist so ein kleines Beatbox-Konzert in deinem Mund gehabt.
Was? Was hab ich gemacht?
Du hast sowas gesagt und dann hat man so.
Echt?
Ja.
War das aber, als ich geredet habe? Oder Pause?
Ja, nee, also geredet hast, glaube ich. Ja, ich glaube schon.
Oh Mann, aber manchmal kommt es, habe ich auch manchmal.
Beatbox-Konzert. So, okay. Let's go.
Oh mein Gott, ich kann nicht mehr.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mein Name ist Paul Ripke und heute geht es um den Podcast AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm, der Paul Ripke Podcast. Das ist ein Gesprächspodcast für seichte Unterhaltung. Also du lauschst zwei Menschen, manchmal auch drei, bei einem Telefonat oder einem Gespräch dabei zu, wie sie darüber labern, was in ihrer letzten Zeit so abging. Bei AWFNR rufe ich Leute aus meinem Telefonbuch, interessante Freundinnen aus aller Welt an, neben Poldi, Lola Weipert, Bowser komme ich hier auch regelmäßig, Chrissy Martin und Caro Kauer zu Wort. Oder eben auch Menschen, die einfach mich begeistert haben. Jonas Deichmann war da, Jan Ullrich, mit dem habe ich gesprochen. Und grundlegend weiß ich nicht ganz genau, was da in der Zukunft passiert, aber ich rufe Leute an, die ich in der Woche vielleicht auch mal kennengelernt habe und die mich inspiriert haben, um vielleicht euch da draußen auch ein ganz klein bisschen zu inspirieren. Jedes Gespräch überrascht zumindest mich jedes Mal aufs Neue und manchmal kommt sogar dabei raus, dass ich danach mich für ein Praktikum bei Big FM bewerbe und vielleicht sogar das ein oder andere berufliche Erfolgserlebnis feiern darf. Danke, Lola. Dafür, schon mal. Also jeden Dienstag um 16.20 Uhr deutscher Zeit, 420 und so, gibt es eine neue Folge AWFNR. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt den Podcast auf dem Podcast-Player deines Vertrauens. Viel Spaß beim Hören von Alle Wege führen nach Ruhm.